Wir starten, beziehungsweise wir machen weiter. Wir machen weiter mit Daniel. Wir sind immer noch in der Daniel-Reihe mit der Überschrift im Vertrauen auf Gott unterwegs. Wir befinden uns immer noch mitten in der Geschichte mit dem Volk Israel, als es in der Gefangenschaft in Babylon lebt, nachdem König Nebukadnezar einst Israel überfallen, Jerusalem geplündert und den Tempel zerstört hatte. Noch immer ist es eine Geschichte voller Zweifeln, voller Hoffen, voller sich in einer Situation einrichten, die man sich nicht selber rausgesucht hat. Sehnsucht haben nach der eigentlichen Heimat. Überleben, glaubensmäßig überleben. Handelt Gott? Lohnt es sich, ihm zu vertrauen, dran zu bleiben? Vielleicht fragst du dich das auch manchmal in bestimmten Situationen. In den letzten Predigten, da haben wir von Daniel und seinen Freunden gehört, wie sie in diesen, milde gesagt, herausfordernden Lebensumständen des babylonischen Exils, ich erinnere nur an den Feuerofen von letzter Woche, wie sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, wie sie dran geblieben sind und wie sie Gottes Handeln erleben. Insgesamt ist es nun so um die 60 Jahre her, dass Israel ins Exil nach Babylon geführt wurde. Und seit diesem letzten großen Abenteuer mit dem Feuerofen, von dem wir letzte Woche von Roland gehört haben, sind einige Jahrzehnte vergangen. Mittlerweile lebt Nebukadnezar nicht mehr. Sein Nachfolger hatte es nicht so mit dem Regieren und deswegen übernimmt jetzt der Enkel von Nebukadnezar, nämlich Belsazar, die königlichen Aufgaben. Da befinden wir uns jetzt. Und ein Festgelage ist Schauplatz unserer heutigen Geschichte, die sich in Daniel 5 wiederfindet. Allerdings möchte ich euch da mit den dichterischen Worten von Heinrich Heine in diese Begebenheiten dieses legendären Abends mit hineinnehmen. Es ist ein Abend, dessen tragische Bedeutung nicht auf den ersten Blick klar wird. Ein Gastmahl, ein Gelage, ein verzweifeltes Feiern, ein sich Mut zutrinken und in die Verdrängung flüchten angesichts einer verzweifelten politischen Lage. Ich lese das Gedicht Belsazar von Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher schon. In stiller Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sie und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand, zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Ein paar Dinge hat uns dieses Gedicht unterschlagen, zum Beispiel die Rolle, die Daniel in dieser Geschichte spielen wird, aber darauf kommen wir noch. Also nochmal, was ist die Situation? Die feindlichen Heere, wie wir aus anderen Quellen zu der Bibel hinzu noch wissen, stehen vor der Türe. Die Verzweiflung ist groß. Dieses herrliche Königreich Babylon droht unterzugehen. Und mit ihm alles, was diese Menschen, die hier jetzt zu diesem Gastgelage zusammen sind, was sie kannten, was sie liebten, wie sie ihr Leben pflegten und worauf sie ihre Hoffnung setzten. Ihr Leben also. Was kann man tun? Nun, der König lädt ein. Alkohol war ja schon immer ein guter Ratgeber, hilft beim Vergessen und beim Verdrängen, bringt einen auf die kreativsten und zugleich blödesten Ideen. Und so auch hier. Die Becher gehen rum und vielleicht auch, um an frühere Erfolge zu erinnern, nämlich die Eroberung Jerusalems, lässt Belsazar die aus dem Tempel in Jerusalem geraubten Becher holen, um aus ihnen weiter zu bechern. Er respektiert weder sie noch ihre Bedeutung, noch den, der hinter dieser Bedeutung steht. Es wird gelacht, geweint, sich Mut zugesprochen, sich auf die Schulter geklopft, sich in den Armen gelegen, gejammert, gezweifelt, verzweifelt, gehofft. So stelle ich mir das zumindest vor. So stelle ich es mir vor, wenn Menschen ohne Antworten, ohne Hoffnung und ohne Sicht eines größeren Ganzen zusammenkommen und einen letzten verzweifelten Akt vollziehen, um sich irgendwie noch aus ihrer Situation zu winden. Und das ist hier in vollem Gange. Und in dieser Hoffnungslosigkeit oder Dummheit oder Einfältigkeit fangen sie nun auch noch an, Götter aus Gold und Silber und Eisen und Erz und Stein und Holz anzubeten und sich von ihnen was zu erhoffen? Rettung? Wovon erhoffst du dir was? Wovon erhoffst du dir Rettung? Worauf setzt du? Und jetzt nicht die richtige Antwort, sondern die ehrliche Antwort. Wie lebst du das? Was denken die sich eigentlich? Warum laufen die denn so in die Irre? Warum nur fällt ihnen nichts Besseres ein, als sich Gotteslästern zu betrinken? Haben die denn nichts gelernt, nichts Besseres vorgelebt bekommen? Hat ihnen es keiner gesagt? Vielleicht doch, aber sie können nicht aus ihrer Haut. Jeder macht's ja so. Jeder macht mit bei diesem Trinkgelage hier. Keiner hat wirklich Antworten, wirklich Hoffnungsvolles vorzuschlagen. Alle resignieren, geben sich dem hin, was übrig bleibt. Die Verzweiflung feiern und verdrängen. Alle? Nicht alle. Eine, die eigentlich dazugehört, betritt erst den Raum, nachdem Folgendes passiert ist. Nämlich diese geisterhafte Schrift, die an der Wand auftaucht. An einer gut sichtbaren Stelle im Raum. Belsazar erschrickt sich zu Tode, wird leichenblass und ihm wackeln die Knie. Keiner kann die Schrift deuten, aber Belsazar weiß, dass hier etwas ganz Wichtiges vor sich geht. Etwas Bedeutsames. Er weiß nur nicht was. Er verspricht der Person, die diese Worte für ihn übersetzen und erklären kann, dass er die drittmächtigste Person in seinem Reich werden soll. Und eine Person bereitet eben seiner Ratlosigkeit ein Ende. Und das ist die erste der drei Hauptpersonen, um die es heute Morgen gehen soll. Das ist die Königin Mutter. Die Königin Mutter, sie gehört auch zum babylonischen Volk, natürlich. Sie erwartet natürlich das gleiche Schicksal wie alle anderen. Aber sie hält sich fern von diesem sinnlosen Saufgelage und von den Respektlosigkeiten dem König Israels gegenüber. Dem Gott, von dem sie zu Zeiten Nebukadnezars einiges mitbekommen hat. Sie hat gesehen, wie Nebukadnezar zum Tier wurde und erst als er sich demütigte, den Herrn lobte, wie der Herr über sein Reich wurde. Das können wir in Daniel 4 nachlesen, die Stelle haben wir in unserer Predigtreihe übersprungen. Die Königin Mutter, sie hat gesehen, wie Daniel und seine Freunde ihren Glauben pflegen, dafür einstehen und sich fernhalten von allem, was in deren Augen nicht gottgefällig ist. Sie hat gesehen, wie Daniel übernatürlich geleitet und bevollmächtigt Nebukadnezars Träume deutet. Sie ist keine aus dem Volk Israel, aber sie hat was ganz Wichtiges verstanden. Sie hat erkannt, wer regiert, wer tatsächlich alles in der Hand hält und wem Ehre gebührt. Und ich glaube nicht, dass diese Frau es leicht hatte in all den Jahren. Vielleicht hat sie sich gefühlt wie eine Fremde im eigenen Land. Mit wem konnte sie sich austauschen? Wie mehr von diesem Gott erfahren? Wie Gemeinschaft mit ihm pflegen? Musste sie sich verstecken? Musste sie sich rechtfertigen? Fruchtlose Diskussionen führen oder übles Gerede über sich ergehen lassen? Musstest du das schon mal? Hat schon mal über dich jemand übel geredet, weil du dich auf Gottes Seite gestellt hast? Ich weiß nicht, wie die Gepflogenheiten damals waren, Aber ich denke, diese Fragen sind eher Fragen, die wir uns auch heute stellen können. Ist es in so einer Situation nicht leichter, mit dem Strom zu schwimmen, so nach dem Motto, was alle machen, das kann nicht so verkehrt sein? Oder gute Miene zum bösen Spiel zu machen, den Mobbing-Kommentaren zum Beispiel über deinen Kollegen nichts entgegenzusetzen oder einfach still hinzunehmen, dass jeder bei der Lohnsteuererklärung ja so ein bisschen schummelt? Ist es dann nicht eine bessere Option, sich einfach in sein Schicksal zu ergeben? Ich kann an der Gesellschaft, Regierung ja eh nichts ändern. Heute ist Wahltag. Nein, diese Frau hat sich damit nicht zufrieden gegeben. In ihrer Situation, sie hat das nicht gemacht, sie hat sich rausgehalten. Sie hat bei diesem sinnlosen, unwürdigen Zeug nicht mitgemacht. Wie ihr Leben verlief, das wissen wir nicht, aber wir sehen klar, worauf sie setzt. Und auch wenn es vielleicht schwer war, auch wenn es sie vielleicht was gekostet hat. Und das möchte ich mir auch aneignen, dass ich mich an entsprechenden Stellen klar abgrenze. Dass ich mich raushalte, dass ich manchmal den Anfängen schon wehre. Und dass ich mich an entsprechender Stelle wieder einmische. Mich wieder einmische und mit meiner ganzen Hoffnung und mit meinem ganzen Vertrauen auf Gott hinweise. Das macht die Königinmutter nämlich auch. Sie ist diejenige, die Belsazar an Daniel erinnert und dafür sorgt, dass er gerufen wird. Und jetzt tritt unsere zweite Hauptperson auf. Daniel. Was wird es diesmal wieder geben? Wieder einen Traum deuten? Einen Streit schlichten? Sich rechtfertigen? Daniel ist inzwischen alt geworden. Er muss so zwischen 70, 80 plus Jahre alt sein. Er hat die meiste Zeit seines Lebens im Exil verbracht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens treu auf Hoffnung gelebt. Er ist für seinen Glauben eingestanden, ist in ihm gewachsen und hat durch ihn immer wieder die Herausforderungen seines Lebens durchstanden. Und jetzt betritt er den Saal, in dem dieses Trinkgelage stattfindet. Bestimmt ist er nicht unvorbereitet. Er rechnet damit, dass er wieder klare Worte wird sprechen müssen. Und das, obwohl ja oftmals der Bote einen Kopf kürzer gemacht wird, wenn die Botschaft nicht gefällt. Aber Daniel lässt sich davon nicht abschrecken. Er kommt der Aufforderung des Königs nach und redet ganz klar, ganz unzweifelhaft und er beschönt nichts. Und das möchte ich euch jetzt aus der Bibel vorlesen, Daniel Kapitel 5, ab dem Vers 18. Daniel spricht: Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet nun die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, mene, tekel, uparsin. Und sie bedeutet, mene, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Ich finde beeindruckend, dass Daniel hier nicht versucht, irgendwelche milden Worte zu finden. Dass er nicht mit Engelszungen redet, um Belsazar doch noch irgendwie für den Herrn zu gewinnen. Dass er nicht versucht, ihm nur so ein Fünkchen Glaube und Wohlwollen abzuringen. Nein, Daniel nimmt kein Blatt vor den Mund. Der redet Tacheles. Ihn interessiert nicht, ob Belsazar nun bereit ist, an den Gott Israels zu glauben. Das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, ob er dessen Herrschaft anerkennt. Die Frage an uns und an unsere Mitmenschen ist auch nicht die, ob wir denn bitte glauben mögen, sondern ob wir die Herrschaft Gottes anerkennen. Gott ist Herr, das zeigt er auch wieder in dieser Geschichte. Und es steht und es fällt nicht, ob nun jemand dran glaubt oder nicht. Gott baut sein Reich und ich stehe oder falle, je nachdem, ob ich Gottes Herrschaft anerkenne oder nicht. Und das macht Daniel hier klar. Mein lieber Belsazar, ich will dir das nochmal erklären. Pass mal auf. Also, und jetzt sei mir bitte nicht böse, ich verstehe ja deine Situation, aber eigentlich ist es ja so, dass, also die Sache mit Gott und dem Glauben, also bitte, nein, kein Wischiwaschi-Gerede, eine klare Ansage. Ich finde es begeisternd, in was für einem vertrauensvollen Selbstverständnis, wer er ist, wer er in Gott ist, Daniel hier auftritt. Er spricht ganz klare Worte und er verschanzt sich nicht hinter so Pseudo-Respekts-Wohlfühl-Floskeln, um dem anderen und damit auch sich nicht und damit auch Gott nicht zu nahe zu treten. Und ich befürchte, das ist was, was wir aber sehr viel tun, was ich sehr viel tue, den Gegenüber in Watte packen. Ja, nicht zu deutlich reden, ja, nicht zu hart klingen. Ja, nicht eine Beziehung, ein Streit, üble Nachrede riskieren. Den anderen nicht herausfordern, Gott nicht herausfordern, mich nicht. Unsere Freunde, unsere Verwandten, Menschen, die uns wichtig sind, die wir lieb haben, auch Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, die gehen verloren, wenn ihnen keiner sagt, wer der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und versteht mich nicht falsch, ich stelle überhaupt nicht das Zeugnis eines Lebens, eines Miteinanderlebens, eines Miteinander-Unterwegs-Sein, ein empathisches Eingehen auf den anderen Menschen in Frage, kein bisschen. Aber das ist jetzt gerade nicht der Punkt. Jetzt schaue ich gerade auf die andere Seite vom Pferd und denke, dass wir uns einfach wieder mehr vornehmen müssen, an entsprechender Stelle klare Worte zu finden und niemanden in Watte zu packen, weil sich halt das vielleicht ein bisschen angenehmer anfühlt. Das ist eine Lüge. Und da ist er auch schon, unsere dritte Hauptperson, Belsazar, ganz und gar nicht in Watte gepackt. Auch von ihm können wir lernen. Ein Negativbeispiel. Wie würdet ihr denn reagieren? Wie reagierst du auf Gottes Ansagen in deinem Leben, auf Gottes Reden in deinem Leben? Wenn es dir wie Schuppen von den Augen fällt, wenn dir irgendwas klar wird, wenn du irgendwas erkannt hast. Bitte nicht wie Belsazar. Dieser Mann bekommt eine Offenbarung von ganz oben, übernatürlich. Eine Wahnsinnssituation, eine wichtige Botschaft. Und er hat nichts anderes als Antwort, als den Boten dieser Botschaft mit Ehren zu überhäufen, die einen Tag später eh schon nichts mehr wert sind. Das war doch nochmal die Chance für diesen König, nochmal umzudenken. Nicht, dass er sein Schicksal vielleicht hätte abwenden können, das wissen wir nicht, aber er hatte die Chance, innerlich das Ruder rumzureißen. Er hätte doch die Möglichkeit gehabt, sich dem Herrn der Herren anzuschließen, sich an den wahren Gott zu hängen, seine Ewigkeit in der Ewigkeit des lebendigen Schöpfers zu verbringen und mit ihm wahrscheinlich ganz viele seiner Gefolgsleute. Und er tut das nicht. Ich habe mich von Anfang an gefragt, warum dieser Belsazar so unlogisch reagiert. Und da mag es jetzt ganz viele Deutungsmöglichkeiten geben, die vielleicht auch eher wieder auf uns selber zutreffen. Ich weiß es nicht. Sowas wie Gewohnheiten, ein schlechtes Gewissen, ein hartes Herz, Stolz, Dummheit, der innere Schweinehund, was auch immer. Es ist auch egal. Viel wichtiger ist, warum handle ich so oft so bescheuert, obwohl ich das Gute erkannt habe. obwohl ich gecheckt habe, was Gott eigentlich von mir will? Warum bringe ich das nicht fertig, auf Gottes Stimme angemessen zu reagieren? Belsazar wurde gewogen und für zu leicht befunden. Nichts als heiße Luft. Das möchte ich nicht über mich hören. Ich möchte nicht für zu leicht befunden werden. Ich möchte es nicht so machen wie Belsazar. Ich will angemessen reagieren auf Gottes Reden in meinem Leben. Ich will da demütiger sein als Belsazar. Ich möchte beten. Herr im Himmel, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir kein hartes Herz haben, sondern dass wir ein Herz haben, was sensibel ist für deine Stimme, was deine Stimme hört und versteht und was ihr auch folgen kann. Auch wenn wir Dinge nicht komplett sehen oder verstehen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, festzustehen wie Daniel, dass du uns hilfst, dass wir uns in deiner Geschichte sehen, integriert sehen und unsere Rolle spielen, die du uns zugedacht hast und dass wir die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bitte dich, dass du hilfst, dass wir klar Farbe bekennen können, dass wir uns fernhalten und uns einmischen können, da wo das angemessen ist. Ich danke dir, dass du uns mit allem ausstattest und versorgst, was wir dazu brauchen. Amen.